Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio Dieres.
Heute Morgen um 6 Uhr mit Daniel Knoll. Guten Morgen. Und es ist ein guter Morgen.
Ich werde verrückt. Die Schweiz ist Weltmeister!
Die Fußballnationalmannschaft der unter 17-Jährigen hat geschafft, was noch keine Schweizer Fußballmannschaft vor ihr vollbracht hat. Die Schweiz ist Fußballweltmeister. Ein 1:0-Sieg gegen Gastgeber Nigeria hat den Titel gebracht. Aus der Politik kommt der Wechsel in den politischen Kräfteverhältnissen im Genfer Regierungsrat. Und vor einem Militärgericht in Chur beginnt heute der Prozess nach dem tödlichen Lawinenunglück an der Jungfrau. Zu diesen Themen gleich mehr nach den Nachrichten von heute Morgen mit Kurt Grünenfelder.
Die Schweizer Jungfußballer sind Weltmeister. Die U17-Nationalmannschaft gewann gestern Abend an der WM in Nigeria gegen die einheimischen Titelverteidiger mit 1:0. Das einzige Tor schoss Haris Seferovic in der 63. Minute. Zu den Gratulanten gehörte auch Bundesrat Maurer. Das junge Team habe mit Können und Herz gekämpft, sagte der Sportminister in einem Telefongespräch mit Peter Chiron, dem Präsidenten des Schweizerischen Fußballverbandes. Er werde den Spielern an einem Empfang noch persönlich gratulieren, ließ Maurer weiter ausrichten. Im Kanton Genf kommt es nach der Regierungswahl vom Wochenende zu einem politischen Regierungswechsel. Künftig stellen die bürgerlichen Parteien die Mehrheit in der Regierung. Zudem sitzen nach 4 Jahren reiner Männerherrschaft wieder 2 Frauen in der Genfer Kantonsregierung. Isabelle Chassot für die FDP und Michelle Künzler für die Grünen. Der Bundesrat soll von 7 auf 9 Mitglieder aufgestockt werden. Dies fordern die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der 18. Jugendsession, die dieses Wochenende im Bundeshaus stattgefunden hat. Die Jugendlichen versprechen sich davon eine bessere Vertretung gesellschaftlicher Gruppen in der Landesregierung sowie mehr Effizienz. Die Gemeindewahlen im Kosovo sind weitgehend friedlich verlaufen. Die Beteiligung war mit 45% allerdings eher tief. Es gingen offenbar vor allem viele Serben nicht an die Urnen. Sie sind im Kosovo in der Minderheit. Resultate liegen noch nicht vor. Die Kommunalwahlen wurden erstmals von den kosovarischen Behörden selbst organisiert. Sie gelten als Test für die demokratischen Institutionen Kosovos. US-Präsident Obama ist zu seinem ersten Besuch in China eingetroffen. Er bleibt 3 Tage dort und will vor allem über wirtschaftliche Fragen sprechen. Die amerikanische Regierung kritisiert seit längerem, die chinesische Währung sei unterbewertet. Das führe dazu, dass chinesische Waren im Ausland zu billig zu haben seien. Dies fördere also den Export Chinas in unzulässiger Weise. Die japanische Wirtschaft ist weiter gewachsen. Nachdem bereits das 2. Quartal leicht im Plus gelegen hatte, war nun auch im 3. Quartal ein Wachstum zu verzeichnen. Es lag bei 1,2%. In Sizilien hat die Polizei erneut einen hohen Mafioso festgenommen. Diesmal traf es die Nummer 2 der Cosa Nostra, Domenico Racuglia. Racuglia war in Abwesenheit wegen mehrfachen Mordes zu 3-mal lebenslänglich verurteilt worden und befand sich seit mehr als 15 Jahren auf der Flucht. Die Börsendaten von Thomson Reuters. In Tokio steht der Nikkei-Index bei 9.767 Punkten. Das ist ein Minus von 0,1%. Der Dollar wird zu einem Franken 0,089 gehandelt, der Euro zu einem Franken 51,04 beziehungsweise zu einem Dollar 49,74. Die Wetterprognose: Am Vormittag ist es weiterhin bewölkt und stellenweise regnet es noch. Tagsüber gibt es dann in den Alpen und im Süden einige sonnige Abschnitte. Der Föhn kommt erneut auf und es ist mit 14 Grad recht mild.
Heute Morgen ist die Fußballsensation perfekt. Die Schweiz wird Weltmeister an der U17-WM in Nigeria. Im Finale hat das Team von Trainer Dani Risa gegen die Gastgeber mit 1:0 gewonnen. Das goldene Tor erzielte Haris Seferovic in der 63. Minute. Während dieses Finalspiels litten in der Schweiz die Familien der jungen Spieler mit. Auch Kiko, der jüngere Bruder von Verteidiger Ricardo Rodriguez.
Ja, puh, meine Nägel sind jetzt fast alle weg. Soll ich noch dazu sagen? Das ist einfach ein krasses Gefühl.
Der WM-Titel der U17-Nationalmannschaft ist ein historischer Erfolg für den Schweizer Fußball, den man nicht erwarten konnte, der aber dennoch hochverdient ist. Rachel Mürit.
Die Bilder sind unvergesslich. Spieler im roten Schweizer Trikot stemmen einen Weltmeisterpokal in die Höhe und tanzen auf der Tribüne. Das hat noch kein Team in der 114-jährigen Geschichte des Schweizer Fußballverbands geschafft. Trainer Dani Rieser überwältigten nach dem Spiel die Emotionen.
Der Titel, denke ich, ist wirklich auch verdient. Die sind bis über ihr Limit ausgegangen. Und es ist wunderschön, dass wir hier diesen Traum verwirklichen können. Vor allem einfach einmal mehr wieder die ganze Mannschaft, die hier gezeigt hat. Das ist einfach Irrsinn.
Der Titel ist wirklich verdient. Die Schweiz war als Außenseiter an die WM gereist, ließ sich jedoch nicht von den großen Fußballnationen beeindrucken. Das Team von Dani Rieser gewann jedes Spiel, schaltete dabei Kaliber wie Europameister Deutschland, Italien und schließlich auch den dreifachen U17-Weltmeister Nigeria aus. Mit viel Selbstvertrauen, Mut und einer Portion Frechheit. Außerdem war die Schweiz eine Einheit. Teamwork brachte die jungen Fußballer zum Ziel. Aber auch hervorragende Einzelspieler sorgten für Aufsehen. Benjamin Siegrist erhielt die Auszeichnung als bester Goalie des Turniers. Nassim Ben Khalifa wurde zum zweitbesten Spieler gewählt. Hans-Rudi Hasler, abtretender technischer Direktor beim Schweizer Fußballverband, ist stolz auf die Leistung der Jungen. Als Architekt des Nachwuchskonzeptes beim Verband schaut er aber bereits in die Zukunft.
Ich muss es immer wieder sagen, es ist 17. Sie müssen heute auf dem Boden bleiben und sich bewusst sein, dass das jetzt wirklich wunderbar ist, traumhaft, aber dass es muss weitergehen im Leben, weiter arbeiten, Fortschritt machen. Der Sprung in die erste Mannschaft zuerst, schon nur das. Und dann, wenn es geht, in 3-4 Jahren der Sprung in die Nationalmannschaft.
Es ist eine goldene Generation, diese U17. Alle im Schweizer Team haben das Potenzial, als Fußballprofi Karriere zu machen. Aber längst nicht allen wird der Schritt ins große Fußballgeschäft gelingen. Eines kann man den Jungen aber nicht mehr nehmen. Den unvergesslichen Abend, an dem sie den Weltmeisterpokal in die Höhe stemmen durften.
Vom Außenseiter zum Weltmeister, der Fußballtraum der U17-Nationalmannschaft. Heute Morgen 6.07 Uhr. Das Genfer Stimmvolk hat nach 4 Jahren einer linksdominierten Kantonsregierung offenbar genug. Die Regierungsratswahl vom Wochenende haben nämlich die bürgerlichen Parteien für sich entschieden. Sie haben fortan mit 4 der 7 Sitze wieder die Mehrheit in der Genfer Kantonsregierung. Westschweiz-Korrespondent Patrick Mühlhauser.
Die liberale Partei ist Siegerin der Wahl in die Regierung, in den Staatsrat. Sie konnte ihren 2. Sitz zurückerobern. Damit kippt die Mehrheit in der Genfer Regierung wieder nach rechts. Und zwar auf Kosten der SP, die ihren 2. Sitz verliert. Die Linke hatte eine schwierige Ausgangslage. 2 ihrer bisherigen Staatsräte traten nicht mehr an. Zudem fehlte die Unterstützung der Linksaußenparteien, Arbeiterpartei und Solidarität. Im Gegensatz dazu spielte die bürgerliche Allianz sehr gut. Die Rechte hat auch profitiert, dass das Thema Sicherheit den Wahlkampf dominiert hatte. Trotzdem schaffte die populistische Partei MCG, die vor einem Monat ihre Sitze im Kantonsparlament verdoppelt hatte, den Sprung in die Regierung nicht. Ohne Allianz war sie chancenlos. Neu setzt sich der Genfer Staatsrat aus 2 Liberalen, je einem FDP und CVP, 2 Grünen und einem SP-Sitz zusammen.
Wer ist schuld am Tod der 6 Soldaten, die vor fast 2,5 Jahren beim Lawinenunglück an der Jungfrau ihr Leben verloren haben? Diese Frage beschäftigt ab heute Nachmittag das Militärgericht in Chur. Angeklagt sind 2 Bergführer. Ihnen drohen im Falle einer Verurteilung bis zu 3 Jahren Gefängnis. Alexander Sauter.
Es ist einer der größten Fälle, den die Militärjustiz je zu beurteilen hatte. Die Verhandlung dauert deshalb 5 Tage. Zeugen und vor allem Sachverständige sollen während dieser Zeit aufzeigen, was in den verhängnisvollen Morgenstunden des 12. Juli 2007 wirklich passiert ist. 14 Soldaten der Gebirgsspezialisten-Rekrutenschule in Andermatt stiegen an diesem Morgen in 2 Gruppen aufgeteilt auf rund 3.800 Meter. Dann geschah es. Eine Lawine riss die 1. Gruppe mit 6 Soldaten in den Tod. Die 2. Gruppe, darunter die Bergführer, konnten nur hilflos zuschauen. Die Frage, die sich nun stellt, sind die Bergführer schuld am Lawinenunglück? Ja, findet der militärische Ankläger und wirft ihnen fahrlässige Tötung sowie Verletzung von Dienstvorschriften vor. Dabei stützt sich die Anklage unter anderem auf ein Gutachten des Instituts für Schnee- und Lawinenforschung Davos. Dieses kam zum Schluss, am Unglückstag sei die Lawinengefahr in der Jungfrauregion erheblich gewesen und die Lawine sei von den Soldaten selbst ausgelöst worden. 5 Tage dauert also der Prozess, ein Urteil wird für diesen Freitag erwartet.
Und nun ins Ausland. Der amerikanische Präsident Barack Obama ist auf Asienreise. Heute ist Peking an der Reihe. Das ist Obamas erster Besuch in China. Was kann und will Obama in China erreichen? Das hat unser USA-Korrespondent Peter Vögeli den China-Experten Orville Schell gefragt.
President Obama is something of a blank sheet of paper when it comes to China. He's waiting to be written on.
Präsident Obama sei ein unbeschriebenes Blatt, wenn es um China gehe, sagt Orville Schell, Direktor des Zentrums für US-chinesische Beziehungen in New York. Beide Staaten seien auf der Suche nach einem gemeinsamen großen Projekt, beispielsweise im Klimaschutz oder der Wirtschaft, um die chinesisch-amerikanischen Beziehungen möglicherweise neu zu verankern.
And I think what they're casting around for is some large-scale, significant new project upon which they could collaborate, whether it's in the economy or climate change. Those are the two main areas.
Gerade im Klimaschutz hat China Anstrengungen unternommen und im vergangenen Mai wurde eine Zusammenarbeit bei der Erforschung sogenannter Clean Coal, sauberer Kohle, vereinbart. Ansonsten sind es das US-Handelsbilanzdefizit, die notorisch tief bewertete chinesische Währung, die Abwanderung von Arbeitsplätzen nach China oder auch die wirtschaftliche Konkurrenz im asiatischen Raum, die die Vereinigten Staaten bewegen.
US-Präsident Obama versucht also, die amerikanisch-chinesischen Beziehungen neu zu beleben und zu festigen. Die Frage daher nach Peking an unseren Asienkorrespondenten Urs Morf: Ist der Wille nach einer festeren Beziehung auch bei den Chinesen da?
Ja, ganz klar. Das Ziel der chinesischen Führung ist schon seit Beginn der Reformpolitik vor mehr als 30 Jahren das Wirtschaftswachstum und die Verbesserung des Lebensstandards ihrer Bevölkerung. Und dafür braucht China Stabilität, und Stabilität kann es nur bekommen, wenn es mit den USA gut zusammenarbeiten kann, wenn es eine gute Beziehung zu den USA unterhält.
Sind denn Klimaschutz und Wirtschaft tatsächlich die beiden Gebiete, auf denen China mit den USA besser zusammenarbeiten will?
Auch hier ja, ganz klar. Also Wirtschaft haben wir schon angetönt. Man muss dazu ausführen, China und die USA sind ja bereits seit einigen Jahren in einer unglaublich engen Beziehung miteinander verknüpft, handelsmäßig. Die Chinesen produzieren, die Amerikaner konsumieren zu viel, bezahlen dafür in Dollar. Die Chinesen legen diese Dollar dann wieder in amerikanischen Schatzpapieren an. Das ist eine mittlerweile untrennbar gewordene Beziehung. Und da gibt es auch das Klima, also da muss ich sagen, das Gebiet Klima, da wächst das Bewusstsein der chinesischen Führung buchstäblich von Tag zu Tag. Wir haben gerade im Moment in Nordchina die 2. Schneekatastrophe in nur 2 Jahren. Es gibt auch jedes Jahr Dürren, es gibt Überschwemmungen. Man ist sich bewusst, dass Shanghai, diese Millionenmetropole, in 30 bis 40 Jahren unter dem Meeresspiegel versinken wird, wenn der Klimawandel anhält. Man weiß, dass man da etwas unternehmen muss, und man weiß auch da kommt man nicht um eine Zusammenarbeit mit den Amerikanern herum.
Auf welchem Gebiet werden sich die Chinesen denn nie auf eine feste Zusammenarbeit mit den USA einlassen?
Es gibt natürlich mehrere fundamentale Reibungspunkte. Da ist einmal das Tibet-Problem, da ist die Taiwan-Frage, da wird man sich wohl kaum mit den Amerikanern so schnell einigen können. Dann hat man den total verschiedenen kulturellen und historischen Hintergrund bezüglich der Menschenrechtsfrage. Auch da werden sie wahrscheinlich kaum so schnell zu gleichen Ansichten kommen. Und dann gibt es strategisch, zumindest für den Moment, glaube ich, doch ein Gebiet, wo man nicht wird zusammenarbeiten wollen, und das ist die Raumfahrt. Ich glaube nicht, dass die beiden Seiten da im Moment bereit sind, zusammenzuarbeiten. Das ist ihnen beiden zu heikel.
Gehen wir noch auf den Besuch Obamas heute in Peking ein. Was erhofft sich China grundsätzlich von diesem Obama-Besuch?
Für China ist der Besuch von Obama in erster Linie eine vertrauensbildende Maßnahme. Was Sie hören wollen, die chinesischen Führer, ist, dass er wieder und wieder bestätigt, was er schon am Samstag in seiner programmatischen Rede in Tokio gesagt hat, nämlich, dass die USA Chinas politischen und wirtschaftlichen Aufstieg nicht zu behindern versuchen werden. Obama hat gesagt, der politische und wirtschaftliche Aufstieg China, das sei ein Gewinn für alle Nationen. Wenn Chinas Führung das in den nächsten 2-3 Tagen immer und immer wieder hört, dann sind sie mehr als zufrieden mit Obama.
Informationen von unserem Asienkorrespondenten Urs Morf in Peking. Soweit heute Morgen am Montag. Verantwortlich ist Erich Wies. Mein Name Daniel Knoll.
Das war eine Sendung von Schweizer Radio Dieres. Mehr Informationen zu unseren Sendungen, die Sie auch nachhören oder herunterladen können, finden Sie auf unserer Webseite www.drs.ch.